Yes, Gott ist gut. Amen. Wow, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass ich Gott dienen darf. Ich freue mich sehr, dass wir in dieser Gemeinde wachsen und dass wir in dieser Gemeinde vorwärts gehen. Ich freue mich sehr, dass sind viele Menschen, die es zulassen, dass Gott mit ihnen Geschichte schreibt. Das kann man auch ablehnen. Es ist Problem, kein Problem. Man kann das ablehnen, aber man kann es auch zulassen, dass Gott mit dir Geschichte schreibt. Und ich möchte heute fortsetzen, wo wir vor Pfingsten angefangen haben, nämlich wir haben über das Bereitsein für Jesus gesprochen. Und ich möchte gerne am Anfang, vielleicht hast du die eine oder andere Predigt nicht gehört bzw. gesehen, die sind alle auf unserer Homepage zu sehen oder zum Teil verfilmt, ein bisschen anderes, auf unser YouTube-Kanal, einfach auf YouTube gehen, Connect Church Ulm schreiben und dann habt ihr alle Promos und Videos, die wir bisher aufgenommen und gesendet haben. Da könnt ihr auch diese Predigten dort finden, weil ich habe sie auch für die Zuschauer dann eine Woche später verfilmt mit dem Team. Und deswegen wäre es super, aber ich möchte gerne die letzten 3-4 Predigten in nur 4 Sitzen zusammenfassen. Ist das nicht schön? Dann denke ich mal, Timmy, warum predigst du eine Stunde oder so 3/4 Stunde, wenn du es in jedem Predigtansatz machen kannst, wäre auch schön. So, bisher haben wir über Folgendes gesprochen. Wir haben über diesen Bräutigam, der zu unerwarteter Zeit kommt. Wir haben diese 10 Jungfrauen, die 5 Klugen, die 5 Dummen. Und wir haben ausreichlich darüber gesprochen, dass wir einfach bereit sein sollen auf dieses Wiederkunft von Jesus Christus. Denn er kommt bald wieder und das ist kein Joke, das ist kein Scherz. Das macht er im Ernst. Und die Leute, die mit Ölvorräte versorgt sind, das war der nächste. Wir sollen mit Ölvorräte ausgerüstet sein. Die Leute, die, wenn der Bräutigam kommt, noch am Öl kaufen sind, werden in diese Party nicht mit feiern können, sondern die bereit sind, werden hineingelassen. Die Tür wird geschlossen, die anderen können draußen klopfen und schreien, so viel sie wollen. Und der Herr sagt, sorry, ich kenne euch nicht. Und dann haben wir in den zweiten Teil über die Zeichen nicht von der Endzeit, sondern vom Anfang von der Endzeit. Der Anfang vom Ende war das. Dann haben wir ich habe eine Predigt mit 3 Bereichen gehalten. Ich habe gesagt, es wird Zeichen am Himmel geben, Zeichen in der Natur und Zeichen an uns Menschen geben. Und dann zu Pfingsten habe ich gesagt, weil wir gesagt haben, einer der Zeichen der Endzeit ist, dass Gott auch seinen Geist auf allen Menschen ausgießt und die Christen werden sozusagen aktiviert in Prophetie, in Träume sehen und in der ganze Geist der Welt. Und wir haben gesagt, okay, Gott mit Gottes Geist erfüllt sein, um anderen zu dienen oder auch um anderen zu dienen. Und das bewegt mich immer noch das Ganze. Wieso? Wir möchten als Gemeinde bereit sein. Sollte heute Jesus kommen, stehen wir vor ihm. Welche Stimme hören wir? Ah, okay, deine Lampe ist voll, hinein, tanz mit mir. Oder, sorry, ich habe dich je erkannt. Und das ist eine bittere Erlebnis, wenn man sie macht. Man muss sie nicht machen. Man kann diese Erlebnis vermeiden, indem man einfach Ölvorräte hat und ausgerüstet ist. Und das Ganze ging mir so durch den Kopf und sagt, okay, wie kann ich euch vielleicht behilflich sein, das Ganze in der Praxis oder in der Praxis umzusetzen? Und darum wird es heute gehen. Und ich habe versucht, das in 3 Kategorien zusammenzufassen, in 3 Punkte zusammenzufassen, nämlich das Ganze für Jesus bereit sein, beginnt mit uns, indem wir Jünger Jesu werden, indem wir Nachfolger Christi werden. Und jetzt, ich möchte gerne gleich mit einem Vorteil für alle die Jesus nachfolgen, wenn du noch kein Nachfolger bist, hier ist die Anti-Aging-Verheißung für diese heutige Predigt, nämlich, egal wie jung deine Freunde sind, die Freunde Jesu sind immer jünger. Egal wie jung deine Freunde sind, die Freunde Jesu sind immer jünger. Und klar, wir reden hier nicht von dem alterlichen Jugend oder Jungzeit, sondern wir reden natürlich von jünger als Nachfolger, was auf Griechisch Mathetes heißt, also jünger, lernender, Auszubildender, alles kann man so in die Richtung übersetzen. Und darum geht es heute, dass wir verstehen, unsere Vorbereitungszeit auf Jesus Wiederkunft beginnt mit unser Jüngersein an. Und dann zieht sich dieser Faden in unser Leben auch weiter. Und deswegen, alles beginnt, wenn wir Jesus kennengelernt haben. Okay, vielleicht in seine Pläne vor Grundlegung der Welt. Da tiefer möchte ich jetzt nicht hin. Da sagt auch die Bibel, er kennt uns, er hat unser Leben geplant, im Mutterleib und so weiter und so fort. Das ist mir klar. Aber für uns als Aktive beginnen wir in diese Vorbereitungszeit, sobald wir uns zu Jesus bekehren. Und was macht eigentlich ein Jünger aus? Wie wird ein Mensch zu Jünger? Und ich weiß, viele hier sind schon lange Jahre gläubig. Es sind hier viele Menschen, die vielleicht das 1000 Predigten über Jüngerschaft gehört haben. Es ist alles in Ordnung. Lass uns heute erfrischen und der eine oder andere helfen, der das noch nicht ist. So, die erste Schritt der Vorbereitung, und jeden Schritt beinhaltet mehrere, also es sind nur die wichtigsten Headlines heute, okay? So, an Jesus glauben und an seine Braut, die Gemeinde, angeschlossen sein. Dort fangen wir an. An Jesus glauben als Retter, weil wir erkannt haben, wir haben Schuld getan, wir brauchen Vergebung. Vergebung kann nur Jesus ausüben, weil er der Einzige, der dafür gestorben ist. So, wir bekennen Jesus, ich bin schuld, du vergibst mir, ich bekenne mich zu Jesus und schließe mich seine Gemeinde an. Und du kannst gerne eine andere Meinung sein. Wir werden nachher die Bibel zusammen lesen. Ich möchte gerne zu diesem Jesus zum Bekehren ein, zwei Bibelverse lesen. Auch wenn wir schon lange gläubig sind, gewisse Schritte dürfen uns nicht aus den Augen verloren gehen. Nämlich in Johannes 1, 12 und 13 heißt das dort Folgendes. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Jetzt pass auf. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehören, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Wow. Also, hier reden wir von einem Recht des Kindschafts. Gott gibt uns das Recht, seine Kinder zu heißen, durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Das ist nicht dein Vorrecht, das ist dein Recht, Kind Gottes zu heißen. Der Papa identifiziert sich mit uns. Der Papa sagt, ihr seid meins. Die, die an ihm geglaubt haben, Halleluja, haben das Recht, die ihm aufnahmen, haben das Recht, Kinder Gottes zu heißen, und dann führt das weiter, und dann heißt das, die aber, die sind nicht aus das geworden, weil sie eben zu einem bestimmten auserwählten Volk, wie zum Beispiel die Juden, gehören. Nicht, weil sie blond und blaue Augen haben oder schwarz und schöne Augen haben oder keine Ahnung was, nein. Nicht, weil wir zu irgendwelcher Rasse und Volk und vielleicht Kirche, Denomination, was auch immer. Nein, dieses neues Leben, das gibt uns Gott allein. So, wenn du ein ewiges Leben denkst, darfst du und darf ich und dürfen wir alle, wollen wir das auch nicht. Ich glaube auch, dass keiner hier macht, das ist nicht unser Verdienst. Das ist unser Geschenk von Gott aus Liebe zu uns. So, die ihm aufnahmen, die an Jesus Christus glauben, nur die haben das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Nicht jeder, der ein Kreuz trägt. Später werden wir über die Kreuzträger reden. Nicht jeder, der mit breiter Brust in die Kirche jeden Sonntag kommt und gerne in unsere Schweinchen, in unser Opferkorb draußen was schmeißt. Es ist schon gut, brauchen wir alles. Aber Gottes Kind ist, wer an Jesus Christus glaubt. Du hast das Recht, Kind Gottes zu haben, und du hast damit auch ewiges Leben. Und zu diesem Jüngerschaftsstart gehört auch, ich habe gesagt, wir bekennen uns zu Jesus und wir schließen uns seine Braut, seine Gemeinde an. Nun möchte ich gerne eine Bibelstelle weiterlesen an dieser Stelle, Apostelgeschichte 2,41. Das heißt dort, die nun seine Worte aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. So, der Apostel Petrus, oder ja, der predigt nach Pfingsten. Die Leute nehmen seine Predigt auf. Wenn wir die Verse davor gelesen hatten, hieß das dort, und er rief und er predigte, tu Buße und lasst euch taufen, damit ihr von euren Sünden befreit werdet und so weiter. Und die Leute nahmen diese Predigt von Petrus auf. Die, die ihm aufnahmen. Und die Menschen nahmen die Worte von Petrus auf. Sie glaubten an Jesus, sie sind Kinder Gottes geworden und zugleich ließen sie sich taufen. Also Bekehrung und Taufe. Wir haben schon angekündigt, wir werden im Juli eine Taufe haben. Und ich werde mich total freuen, wenn viele, die noch nicht getauft sind, zu dieser Taufe kommen und sagen, hey Timmy, ich möchte mich gerne taufen lassen, weil die Taufe ist der nächste Schritt, nachdem man sich für Jesus entschieden hat. Egal wie du geprägt bist vom Elternhaus, vielleicht bist du als Baby getauft und du denkst, das reicht dir. Von Babytaufe redet die Bibel nirgends. Weil die Babys auch keine Taufe nötig haben, weil sie nicht gesündigt haben. Stirbt ein Baby, ist er gleich ein Engel im Himmel. Sondern die Taufe ist eine Entscheidung. Die Taufe bedeutet, ich sterbe mit Jesus, ich werde mit Jesus begraben, so sagt uns die Bibel, und ich werde mit Jesus auferweckt werden. Das ist Taufe. Und deswegen, wer sich zu Jesus entschieden hat, soll es der nächste Schritt, sich taufen zu lassen. Reicht die Kindertaufe nicht? Nein, sie reicht nicht, weil du davon nichts mitbekommen hast. Und dich dafür nicht entschieden hast. Wir reden nicht von irgendwelcher Traditionstaufe, wir reden von einer Glaubenstaufe. So, die Taufe folgt dein Glauben und nicht dein Glauben folgt deine Taufe, sonst wären die ganzen Politiker bei uns Christen und wir hätten viele, viele Diskussionen uns ersparen können in der Politik. Wahrscheinlich sind sie alle katholisch oder irgendwas getauft, aber von dieser Taufe merken wir gar nichts. Und deswegen sage ich, die Taufe folgt unser Glauben, nicht unser Glauben folgt unserer Taufe. Amen. Und deswegen lehrt uns das die Bibel. Und dann heißt das, an jedem Tag wurden 3000 Seelen hinzugetan. Wohin hinzugetan? In die Kirche, in die Gemeinde. Da entstand die erste Gemeinde, so die Theologen nach. Sie wurden in Hauskreise, in eine Hausgemeinde hingebracht. Sie fangen an, zusammen zu gehören. Und wir haben über die folgenden Versen vor ein paar Monaten auch gepredigt. Sie verhalten in den Gebeten, braucht es bitte ins Treffen und so weiter und so fort. Das haben sie ausgeübt als eine Gruppe, als eine Familie. Die haben zusammen gelebt und zusammengewachsen. Die sind in eine Gemeinde zugetan. So, wer sich zu Jesus bekehrt, sich taufen lässt, er gehört in eine Gemeinde. Angeschlossen, angegliedert. In alle Berufung, in alle Dienste, in alles, was dem gehört. Ich weiß, ich nerve dich vielleicht gerade, aber es ist okay. Nimm das einfach als Gottesreden gerade zu dir. Jetzt eine kleine Frage. Müssen wir denn überhaupt einer Gemeinde angeschlossen sein? Jesus ist doch überall, kann man auch sagen, oder? Das höre ich sehr oft. Ja, nee, wir brauchen Jesus nicht, wir brauchen die Kirche nicht, wir beten doch zu Hause. Wie viele Missionare haben die zu Hause Beta in die Welt geschickt? Wie viel Gottesreich haben sie mitgebaut? Vielleicht ein kleines Bruchchenteil. Okay, ich muss ja fair bleiben. Aber das ist nicht Gottes Willen, sondern Gottes Willen ist, dass wir zusammen als Gemeinde wachsen, als Gläubige, als sein Leib, als sein Braut zusammengehören, zusammenkommen und zusammen wachsen, auch in der Gemeinde. Natürlich, wir brauchen unsere eigene Gebetszeit zu Hause. Natürlich können wir auch in eine Connect Group oder Hauszelle gehen. Das ist alles notwendig, damit wir zusammen wachsen, damit wir miteinander verbunden bleiben. Aber das ersetzt nicht unsere Zusammenkunft hier am Sonntag. Hier werden wir sozusagen auferbaut, ermutigt. Wir haben Kommunikation, wir haben Gemeinschaft, wir teilen unser Leid und leben miteinander. Und wenn du mir nicht glaubst, ist es kein Problem, glaub bitte schön die Bibel. Lesen wir zusammen Hebräer 10, 25. Versäumt nicht die Zusammenkunft eurer Gemeinde, wie es sich einige angewohnt haben. Ich erinnere, wir reden gerade von der Endzeit. Okay? So, hier kommt erstmal in diesen ersten Teil von diesem Vers die Aufforderung, die Versammlungen in eure Gemeinde, unsere Zusammenkunft, nicht zu versäumen, wie einige es das angewohnt haben. Also scheinbar damals gab es solche Probleme wie heute. Es sind keine neuen Probleme. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, der ermahnt uns, versäumt die Versammlungen nicht, wie manche Leute es schon machen. Die legen nicht in Gottes Wege, Versäumt die Versammlung nicht. Sei dabei. Manche haben das sich schon angewöhnt. Und jetzt pass auf, Hand aufs Herz. Ich habe gesagt, wir sind von der Endzeit. Und ich habe vor ein paar Wochen über die Zeichen an und mit Menschen gesprochen. Pass auf, wie dieser Vers weitergeht. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Das ist eine Aufforderung auf uns. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Also scheinbar dieses Gemeinde oder dieses Versammlung versäumen mit der Endzeit zu tun hat, wenn der Apostel so schreibt. Ihr seht ja, der Tag des Herrn kommt nahe. Deswegen macht jeder, was er will, wie er will, nach dem Geschmack, wie es schmeckt und fertig. Aber Freunde, wir möchten bereit sein und wir möchten gerne zu unserer Gemeinde, zu unserem gemeinsamen Zusammenkommen stehen, dabei sein, weil das uns erbaut, weil wir lernen, einander zu dienen. Wir finden unsere Berufung hinein und wir finden auch irgendwo Orientierung drin. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, versäumt die Versammlung und das Zusammenkommen nicht. Sondern die Bibel sagt, ermutigt einander dabei zu sein. Schaut, dass ihr dazugehört. Schaut, dass ihr das nicht irgendwo beiseite legt, sondern sei einfach dabei. Also der erste Schritt in Jüngerschaft und diese Ölvorräte vorzubereiten, ist, dass wir bekehrt sind, dass wir getauft sind und dass wir in die Gemeinde angedockt sind. Das gehört dazu. Also, wer noch nicht Mitglied bei uns ist, darf sich gerne bei mir nachher melden. Und ich gebe dir gerne die Anträge, dass du auch Mitglied werden kannst und sag, wow, ich bin jetzt offiziell auch hier und bin auch stimmberechtigt und ich darf hier mitentscheiden über Leben und Tod. Das macht doch Spaß, oder? So, ich freue mich sehr über viele, viele neue Mitglieder. Das macht mir auf jeden Fall Freude. So, dann gehen wir sehr gerne in die zweite Runde der Vorbereitung. Ich denke, der erste Schritt, die meisten von uns haben schon lass mal das so platt sagen, im Griff. Ein junger Jesu ist ein Kreuzträger. Und jetzt fangen die Probleme an. Wenn wir mit gefüllten Öllampen laufen möchten, müssen wir, das ist keine Wahl, das ist keine Option, müssen wir ein Kreuzträger sein. Und ich rede nicht von diesem Schmuckkreuz. Ich rede auch nicht von Ohrringenkreuze oder am Fingerring oder irgendwas. Nein, das ist eine Lebenseinstellung und Lebensinhalt, Kreuzträger zu sein. Das ist eine Entscheidung, jeden Tag ein Kreuzträger zu sein. Das ist so, wie ich jeden Tag, wenn ich aufstehe, das Erste, was ich meine Frau nehme, mir sage, guten Morgen, Schatz, ich liebe dich. Und dann nehme ich meine Frau gerne umarmt. Das darf nicht fehlen, sonst fehlt mir irgendwas den ganzen Tag durch, das brauche ich nicht. Und ich entscheide mich jeden Tag, meine liebe Frau zu lieben und zu ehren und zu wertschätzen und ihr die Treue zu halten. Das ist jeden Tag eine Entscheidung. Das war nicht vor etwa 14 Jahren, als ich in die Kirche Ja gesagt habe. Das war schon vorher bewusst. Ich halte meine Frau die Treue, fertig, aus. Und so genau in unserem Glauben, jeden Tag entscheide ich mich, Jesus nachzufolgen. Jeden Tag bin ich in Gefahr, Falsches zu denken, Falsches zu sagen, Falsches zu sehen. Und jeden Tag muss ich widersprechen und sagen, nein, Teufel, verschwinde von meinen Gefühlen und von meinen Gedanken. Das mache ich nicht, das fühle ich nicht. Ich bin erlöst, ich bin befreit. Ich habe vergeben, ich habe losgelassen, ich habe es dir gegeben, Gott. Du befreist mein Herz und du gibst mir Gnade und Frieden. Lass uns mal ein, zwei Bibelverse dazu lesen. Warum sage ich, dieses Kreuztragen ist keine Option für einen Christ? Weil das ist ein Gebot von Jesus ist. Deswegen ist das keine Option. Weißt du, manche Leute verhalten sich mit der Bibel so wie mit dem Verkehrsschilder auf der Straße. Sie denken immer, das sind nur Empfehlungen des Staates. Nein, das sind keine Empfehlungen. Die 50er ist keine Empfehlung. Ach, heute Morgen, ich bin manchmal echt böse und schadenfreudig. Besonders wenn ich hier also Richtung dem Blaubeuterring fahre und andere Autofahrer, also ich fahre raus Richtung Kreisverkehr Richtung Ikea und anderen fahren so die Brücke hoch. Und wenn ich so an mir rasende Autos mit frommen Kennzeichen sehe, denke ich, yo, jetzt wird Blink Blink machen. Heute Morgen gab es so einer. Ach, ich sag dir, ich bin froh, nicht weil er geblitzt ist, sondern weil ich das nicht war, weil ich wurde so oft geblitzt. Und deswegen denke ich, okay, einmal der andere muss das kassieren, muss ich immer der Opfer sein für die Polizistin und für Flensburg und keine Ahnung, wer das ganze Geld bekommt von mir. Es dürfen auch mal andere sein. So. Und deswegen, die Bibel ist keine Empfehlung, die Bibel sind Gebote. Die Bibel sind keine Optionen, die Bibel sind Gebote, es ist Bedienungsanleitung für unser Leben. Und wenn wir dem befolgen, werden wir auch die Ergebnisse von dieser Folge auch erleben. Wenn wir dem ignorieren, dürfen wir auch, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass die Öllampen nicht gefüllt sind. Also gut, wir lesen zusammen. In Lukas 9, 23, danach wandte sich Jesus an alle: Wer mein Jünger sein will, hier spricht Jesus höchstpersönlich, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Oui. Weißt du, denk mal an das Kreuz tragen, was bedeutet das? In Jerusalem, wer Kreuz getragen ist und Richtung Golgatha außerhalb von der Stadt gelaufen ist, jeder wusste, das ist ein Krimineller. Der hat den Tod verdient. Du bist bloß gelaufen, du bist mit Wunden gelaufen, du bist gepeitscht gelaufen, du bist gefoltert gelaufen. Und jeder wusste, das ist ein Übeltäter oder eine Übeltäterin. Der hat die Todesstrafe verdient. Kreuz tragen ist Schmach, ist peinlich, ist unangenehm. Kreuz tragen ist nichts für brave Menschen. Kreuz tragen ist für Mutige in die Nachfolge Jesu, die bereit sind, jeden Schmach an sich zu nehmen, damit Jesus Christus verherrlicht wird. Das Kreuz tragen bedeutet, du schimpfst mit mir, ich sage dich, Gott segne dich. Nicht, weil ich schwach bin, sondern weil ich Christus in mir trage. Weil die Herrlichkeit Gottes in mir wohnt, kann ich nicht anderes. Weil seine Liebe in mir wohnt, geht es nicht anderes. Das Kreuz Jesu tragen bedeutet, die anderen höher achten als mich selbst. Das Kreuz Jesu tragen bedeutet, ich vergebe, wo kein Mensch Vergebung verdient hat, meiner Meinung nach. Aber Jesu Meinung nach, für diese Sünden von den Einzelnen, Jesus, sein Sohn, hängt da am Kreuz. Also die haben Vergebung verdient. Der Preis war dafür viel zu teuer, damit man Vergebung aufhört, also damit Gott mit Vergebung aufhört. Das ist Kreuztragen. Zu sagen, Jesus, ich folge dir nach und ich tue dein Wille, koste es mir, was es kosten will. Das ist ein sehr heftiger Preis. Nein, der Glaube ist nicht umsonst. Der Glaube hat einen Preis. Und wer nicht den Preis, also ohne wie heißt das, ohne Fleiß kein Preis. Und wer nicht bereit ist, mit solchen gefüllten Öllampen rumzulaufen, der kommt zu spät, die Tür ist geschlossen, kein Party, kein Happy End. Und deswegen möchten wir, Freunde, Kreuzträger sein. Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, der sitzt sich selbst nicht im Mittelpunkt. Also in der Elberfelder Übersetzung heißt das, der verleugnet sich selbst. Die Hoffnung für alle sagt, der stellt sich nicht im Mittelpunkt. Ist etwa das Gleiche. Dieses Wort Selbstverleugnen, das ist ein Wort, den wir im deutschen Kontext wahrscheinlich nicht mehr verstehen oder können. Was bedeutet dann sich selbst verleugnen? Herr, nicht ich, sondern du. Nicht meine Bedürfnisse, Herr, sondern dein Wille geschehe. Lass mich das mal so zusammenfassen hier. Ich habe ja alles vorbereitet, so wie ein braver Pastor. Was bedeutet das? Das bedeutet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Kriege ich auch Herrn Amen dazu? Okay, jetzt habe ich euch, das ist die nächste Zeile. Aber nicht mein Reich komme und mein Wille geschehe. Das ist bedeutet Kreuz tragen. Gott völlig hingegeben sein. Und sagen, Herr, ich gehöre dir, mein Wille gehört dir, meine Möglichkeiten gehören dir, ich stelle dir alles zur Verfügung, du darfst aus alles Gebrauch machen, was dir gefällt. Dieses Gebet ist extrem gefährlich, ich warne schon davon. Weil Gott nimmt dein Herz ernst und er fängt an, dein Haben zu gebrauchen. Das Geile an der Sache ist, je mehr Gott von dein Haben gebraucht, desto mehr er dir gibt. Je mehr er davon in Anführungszeichen gebraucht macht, desto reicher du wirst. Je mehr du Gott im Kleinen und ich im Kleinen treu sind, desto mehr er uns segnet und uns erhöht und uns auf andere Ebenen bringen. Wir sind mit ihm auf dem Höhenflug, Halleluja, und er segnet unser Leben total. Sind wir bereit, diese Schmach auf uns zu nehmen? Sind wir bereit zu sagen, Jesus, es koste, was es will? Ich gebe es dir. Der Apostel Paulus hat es nicht anderes gemacht. Er hat es richtig kapiert und er sagt Folgendes. Philipper 3, 8. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergänglichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, alles hat alles andere seinen Wert verloren. Also allein, weil Jesus mein Herr und mein Gott ist, alles andere, was mir schmecken konnte, ist mir irgendwie wertlos geworden, hat seine Bedeutung verloren. Will ich nicht haben, gehört mir nicht. Und er macht weiter, und um seinetwillen, pass auf, um seinetwillen, um den Willen Jesus, sagt er, habe ich alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Wow, das ist ein mutiger Kerl. Er sagt, hey, allein dass ich weiß, ich habe Jesus Christus in mein Leben, ist alles andere für, wieso? Wieso kann man sowas machen? Überleg dir, wir haben ewiges Leben. Richtig, ewiges Leben, Himmel, Engel, Gott, Cherubim, Cherubim, alles, was im Himmel ist. Ja? Mit was willst du und mit was will ich das Gott bezahlen? Was wollen wir dafür anbieten? Mit was können wir uns das verdienen? Also wir haben schon das ewige Leben. Was willst du? Was will ich noch mehr? Muss Gott immer den Clown für uns spielen, damit wir ja begeistert sind? Nein, muss er wirklich nicht. Und deswegen, Freunde, wir wollen von Paulus lernen. Wir wollen von Jesus lernen und sagen, okay, Jesus, ich folge dir nach und es darf mir alles kosten. Das ist gefährlich, das könnte dich auch sogar zum Tränen führen, das könnte dich sogar auf die Knien bringen. Aber wenn du auf den Knien bist, bist du auch in die richtige Pose zum Beten. Dann mach das auch. Und deswegen, das kann dir und mir auch gewisses Verzicht kosten. Aber was ist dieses Verzicht, den wir bringen gegenüber dem, was wir bekommen? Öfters gucken wir nur auf das, was wir bieten, auf das, was wir geben. Und wir vergessen zu schauen auf das, was oben ist. Aber die Bibel sagt uns, wir sollen einen Blick drüben im Himmel haben, wo der Allmächtige sitzt. Denn wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Amen. Und deswegen vergiss nicht, deinen Blick nach oben mal zu richten. Was erwartet mich? Was erwartet mich? Wenn du dienst, denk nicht an Menschen, denk an Gott. Wenn du nur auf Menschen schaust, wirst du ständig enttäuscht, versprochen. Wenn du nur von Timmy die ganze Zeit erwartest, irgendwann mal verletze ich dich und enttäusche ich dich, und habe ich auch in der Vergangenheit gemacht. Nicht schön. Ich bin aber ein Mensch. Wenn aber deine Berufung, dein Dasein, dein Taufe, dein Glaube, deine Anschließung an die Gemeinde, dein Dienst hier in die Gemeinde allein und einzig von Papa im Himmel abhängig ist, meine Güte, Halleluja, da können die Messer ausgepackt werden, da kannst du gekratzt werden, das tut dir weh, aber du schaust Jesus und sagst, du bist mein Heiler. Come on, it's showtime. Die Gemeinde steht auf und sagt, Jesus, wir folgen dir nach, koste es, was es kosten will. Und Gott nimmt uns ernst und fängt an, mit uns richtig, richtig Party zu machen. Also Bekehrung, Taufe, Anschließung an die Gemeinde, Kreuzträger sein und sagen, Jesus, wir folgen dir nach, koste, was es koste. Und somit möchte ich gerne zu der dritten Kategorie. Ein Jünger tut den Willen Gottes. Hier habe ich so einen wirkenden Mann mitgebracht, der in seiner Werkstatt bastelt. Und ich glaube, Gott hat uns Tools gegeben, mit denen wir arbeiten können und arbeiten sollen. Halleluja. Und ich denke, Gott möchte, dass wir in seinem Willen gehen und sind. Und wie gesagt, das ist vielleicht Teil 1 von dieses Jüngerschaft-Prozesse. Es gehören noch sehr, sehr, sehr viel mehr dazu. Nur erstmal lass uns Grundlagen legen. So, lass uns schauen in ein paar Schritte, was ist Gottes Willen tun? Es wundert mich immer Besonderes. Also bei jungen Leuten, die frisch bekehrt sind, juckt mich das gar nicht. Das ist in Ordnung so. Aber wenn ich Gemeinden besuche und einer sagt mir, hey, ich komme seit 30 Jahren in die Gemeinde und ich weiß immer noch nicht, was Gottes Wille für mein Leben ist. Wenn du so einer bist, bitte hör ganz genau zu. Heute kannst du richtig Gottes Willen für dein Leben entdecken. Lies nur die Bibel. Glaub mir, wir haben so viel Berufung und Aufgaben drin. Viel mehr, als wir in unserem Leben auf Erde erfüllen können. Glaub mir das. Viel mehr, viel mehr. Und deswegen, es gibt keinen Christ, der nicht berufen ist. Es gibt keinen Mensch, der nicht begabt ist. Es gibt keinen Mensch, der nicht von Gott gebraucht werden kann. Vorausgesetzt, wir haben die ersten Schritte getan. Manche wollen nur die Rosinen, aber keine Trauben pflegen und so weiter. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite und lesen wir die Bibel, Johannes 14, 21. Sagt Jesus, lass uns schauen, was sagt Jesus über seinen Willen. Wer meine Gebote annimmt, und pass auf, und danach lebt. Denkt ihr mal an den reichen Mann, der hat alle Gebote gehalten. Und Jesus sagt ihm, fehlt nur noch eins, geh, verkauf, was du hast und gib den Armen und dann komm und folg mir nach. Da er aber reich ist, wollte er das nicht. So, er kannte die Gebote, aber er hat sie nicht umgesetzt. Jesus sagt hier, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, bitte vergiss nicht, und danach lebt, weil das ist genauso wichtig, wie wer meine Angebote annimmt. Wer danach lebt, ist immer der praktische Teil. Er liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. So, Jesus identifiziert sich und offenbart sich für Menschen, die sein Wille tun und seine Gebote halten und leben. Nicht die Leute, die davon träumen, aber nichts dafür tun. Nicht für Leute, die das sich wünschen, aber machen, was sie wollen, die ganze Zeit. Nein, die in Jesu Liebe leben, die seine Gebote halten, die Nächsten lieben wie sich selbst und so weiter. Und wir gehen nachher in ein paar praktischen Tipps noch dazu. Das sind die Gott sich selbst denen offenbart. Jesus sagt, ich gebe mich zu erkennen, also ich offenbare mich diesen Menschen. Mein Freund, wenn du auf eine Offenbarung von Gott bisher gewartet hast und du sie noch nicht bekommen hast, heute ist der Tag der Entscheidung. Du kannst sagen, Jesus, ich folge dir nach und ich fange an, deine Gebote zu folgen, Jesus, und du offenbarst dich mir, das ist eine Verheißung. Und ich sage dir was, das macht einfach Spaß. Und dann haben auch die Pharisäer gefragt, Jesus, du bist ein Rabbi, du bist der beste Lehrer, was ist das höchste Gebot? Und das leitet uns dann zu diesem praktischen Leben und diese Tools und dieses Gotteswille tun. Diese Gebote müssen wir kennen, weil das leitet uns zu unser Christsein, das leitet uns zu diesem praktischen Leben. Ich lese gerne Matthäus Evangelium 22, die Verse 37 bis 40. Er aber sprach zu ihm, also die haben Jesus gefragt, Jesus, du bist, wie gesagt, ein Rabbi, erzähl uns, was ist das Größte? Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist so das Größte. Dort beginnt das an. Ich sage euch gleich, wieso. Das ist das Größte und das erste Gebot. Und die zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wow. Jesus sagt, ich will, dass ihr mein Wille tun, ich offenbare mich euch etc. Und mein Wille ist erstmal, liebt Gott über alles. Mit dem ganzen Seele, Herzen, Verstand, mit all deinen Gefühlen, mit all dem, was du hast. Gott, ich liebe dich. So, wenn wir dies getan haben und uns so in Gott so sehr verliebt, leidenschaftlich verliebt haben, dann fangen wir an, auch unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben. Wieso? Weil wenn die Liebe Gottes und die Liebe Gottes wohnt und die Bibel sagt, es ist in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Also die Liebe ist schon da, wir praktizieren nur, okay? So, wenn wir Gott so vom Herzen lieben und das verstanden haben, wir können unseren Nächsten nicht hassen. Wir können nicht stehlen und lügen. Glauben. Wir können das andere nichts begehren. Der ganze Gesetz, sagt Jesus, und die Propheten hängen an diese zwei Gebote. Wer Gott liebt, kann nur seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Wer Gott liebt, kann das ganze Gesetz erfüllen, weil er das Böse nicht tun möchte. Und diese Gebote leiten uns zu unserer Berufung. Verliebt sein in Gott, verliebt sein in dem, was er uns sagt, verliebt sein in sein Wort, verliebt sein in seinen Willen. Das tun wir Gott, weil wir dich von ganzem Herzen lieben. Das tun wir Gott nicht aus der Tradition heraus, nicht aus der Gewohnheit heraus. Aber Leute, immer wieder begegne ich Menschen, die Bibel lesen wollen und beten, was eigentlich sehr gut ist, aber außer, hey, ich will ein guter Christ sein. Du bist nicht gut, weil du die Bibel liest, mein Schatz. Jesus sagt, ihr seid gerechtfertigt, ihr seid rein wegen des Wortes Willen, die ich zu euch gesprochen habe. Das Wort Gottes wohnt reichlich in euch und wohnt Gottes Geist, Gottes Wort reichlich in uns. Oh, come on. Das ist eine Explosion des Geistes. Das ist eine Flut vom Leben. Das ist ein Vulkan von Freude, der explodiert in uns. Halleluja. Und da wird man auch nicht mehr zu erkennen sein. Und deswegen sage ich, die ungeteilte Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten leitet uns zum sichtbaren und praktischen Christsein. Freunde, wie sollen meine Nachbarn wissen, dass ich Gott liebe, wenn ich Liebe mit ihnen nicht praktiziere? Meine Kollegen in der Arbeit, wie sollen sie wissen, ich liebe Gott, wenn die Liebe nicht für sie sichtbar wird? Das ist so, du kannst deinen Mann oder deine Frau die ganze Zeit sagen, Schatz, ich liebe dich, schön und gut. Nice to hear. Aber wenn du nicht mal diese Liebe sichtbar machst in irgendeiner Aktion, eine Überraschung, ein Geschenk, du bereitest irgendwas vor, du zeigst die Liebe sichtbar, dann kannst du noch mal 10 Jahre sagen, ich liebe dich, wunder dich nicht, wenn das irgendwann mal zusammenbricht. Die Liebe ist nicht nur gesprochen, die Liebe muss sichtbar sein. Und Gott zeigte uns seine Liebe darin, was? Dass als wir noch Sünder waren, Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist praktisch, Liebe ist praktisch. Und deswegen, Freunde, wenn wir Gott lieben, zeigen wir es. Wenn wir unseren Nächsten lieben, zeigen wir es. Und wir reden nicht nur davon. So sind wir im Gottes Willen voll drin. Und nun, bevor wir schließen, ein paar praktische und biblische Anleitungen zu Gottes Willen tun. Und ihr müsstet vielleicht von der einen oder anderen überrascht sein. Besonders von der ersten ist das Gottes Wille. Ja. Da ist es nicht nur Gottes Verheißung, es ist auch Gottes Willen. Lass uns mal zusammenschauen. Ich habe ein paar für euch zusammengefasst. Ewiges Leben, Johannes 6,40. Ich werde nicht alle Bibelstellen lesen, die Zeit ist schon aus. Aber es steht tatsächlich drin, dass es Gottes Willen, Gott will, der Vater will, dass ihr ewiges Leben habt. Es ist Gottes Wille, dass wir an ihm glauben. Es ist Gottes Wille, dass wir ewiges Leben haben. Es ist Gottes Willen, dass wir erlöst sind. Vollkommenheit ist Gottes Willen, Kolosser 4,12. Es ist Gottes Willen, dass wir in Vollkommenheit leben. Jesus, wir wollen vollkommen sein, wie er vollkommen ist. Und das kann man nur, wenn man richtig vom Herzen Gott liebt. Vom Herzen angedockt sein, vom Herzen dabei ist. Festigkeit, Kolosser 4,12, in dem gleichen Bibelvers haben wir gleich 2. Gott befestigt unser Glauben. Nicht wir uns befestigen, unser Glauben allein in ihm. Nein, Gott befestigt uns, weil das es sein Wille ist, dass wir fest sind und dass wir unerschütterlich sind, weil er in uns ist als Anker. Weil er unser Leben hält, weil er uns Gnade gibt. Es ist Gottes Willen. So, das sind schon mal die ersten 3. Es kommen noch mal 4. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne diese Folie anknipsen, fotografieren, ist mir egal. Oder wenn du einen USB-Stick hast, kannst du jeden Sonntag gerne meine Predigt an der Technik abholen. Diese Präsentation ist mir auch in Ordnung. Das ist mir mehr als wert. Verständig sein, Epheser 5,17. Hey. Muss ich noch was dazu sagen? Dankbar in allem, 1. Thessalonicher 5,18. Weißt du, das ist so eine Sache. Man kann dankbar sein, dass wir Gottesdienst haben dürfen. Man kann jammern über die Maulkorbe. Wie heißen die? Maultäschle. Wie heißen die Dinger? Masken, meinte ich ja. Freunde, ich möchte einfach sagen, sei dankbar. Uns geht es in Deutschland extrem gut im Vergleich zu vielen, 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 vielen anderen Ländern. Ich habe gehört, die Bestatter jammern, weil sie auf Särge sitzen blieben, weil nicht so viele Tote gab, wie man erwartet hat. Kann man jammern oder man kann dankbar sein, dass nicht so viele gestorben sind. Klar ist das für sie ein Investment und Verlust, das ist nicht schön. Aber lieber so, als Tausenden in ein Sammelgrab zu begraben, oder? Freunde, hier möchte ich noch einmal eine Sache wiederholen, wenn ich von Dankbarkeit rede und sei dankbar für das, was wir haben. Achte bitte darauf, dass diese ganze Corona-Ärger, Corona-Regeln, die ganze Masken, die ganze Abstand-Regeln, die ganze Hygieneregeln, alles, was uns gerade so ärgert, bitte achte darauf, dass du dich nicht damit so sehr beschäftigst, dass du Gottes Sache vergisst. Nein, der Maulkorb ist nicht, damit wir den Mund halten. Tu mir einen Gefallen. Ich halte den Mund nirgends, auch nicht mit Mundschutz. Die Maske hat mir nie gehindert, von Gott zu reden, egal wo ich war. Auch neulich wieder im Fitnessstudio, Halleluja, es ist wieder offen. Ich freue mich schon. So, deswegen achte, bitte achte darauf, dass du dich nicht mit dem ganzen Ärger dich beschäftigst und jammerst und postest. Hey, wenn die Christen so viel posten von Gottes Wort, wie sie gerade Ärger über Corona posten, wäre schon vielleicht die Hälfte der Welt gerettet. Glaub mir das. Wenn wir so viel mit unseren Nachbarn und Kollegen über Gottes Liebe, über Gottes rettende Liebe sprechen, wie der Ärger über die Corona-Regeln, da würde deine ganze Praxis schon oder deine ganze Abteilung schon gerettet. Tu mir einen Gefallen. Öffne deine Augen. Der Teufel verblendet uns mit dieser Ärger. Nicht mit dem Mundschutz, dass wir nicht reden können. Das ist Quatsch. Aber er lenkt uns mit solchen Sachen ab. Aber wir sind wachsam. Okay? Heiligkeit. Weißt du, wir Israelis, wir tun uns schwer, Nein zu sagen, von der Kultur her. Wenn jemand ruft, hey Timmy, kommst du, ich bin gleich da, gleich bedeutet bei uns halbe Stunde, Stunde. Und dann bin ich halt dort. Und wir tun uns schwer, Nein zu sagen. Aber manchmal ist es gesund, Nein zu sagen. Manchmal müssen wir lernen, Nein zu sagen, wenn wir in Heiligkeit leben wollen. Wenn wir die Heiligkeit bewahren wollen, die Gott uns gegeben hat, nicht wir die selber produzieren, müssen wir zur Sünde Nein sagen. Wir müssen Schnitte in unser Leben machen. Nein zu dem, was mich von Gott fernhält. Junge Männer, junge Frauen, wenn ihr in einer Beziehung seid, verliebt, verlobt, noch nicht verheiratet, wenn dein Partner dich von Gott wegzieht, als dich zu Gott näher bringt, du bist mit dem falschen Partner unterwegs. Wenn dein Partner dich zur Sünde führt, statt zum Bibellesen und Beten, bist du mit dem falschen Partner unterwegs. Es kam zu mir mal jemanden und sagt mir, mein Partner sagt, ich bin nicht geistlich genug. Und deswegen will er mich verlassen. Ohne Scherz. Das ist kein Scherz. Ich habe die Person gesagt, sag mal, wie oft hat dir dein Partner gesagt, komm, lass uns zusammen beten und Bibel lesen. Da sagte sie mir, kein Mal. Dann gesagt, alles klar, du weißt, wie geistlich dein Partner ist. Das ist der falsche Partner, tut mir leid. Deswegen, wenn du in Heiligkeit leben willst, trenne dich von dem, was dich von Jesus trennt. Und 7. Gutes tun. Die Bibel sagt, wer weiß, Gutes zu tun und er tut es nicht, er hat bereits gesündigt. Und jetzt möchte ich gerne zu unserer Ministry-Time kommen. Und ich habe zu jedem von diesen drei Bereichen eine Frage heute mitgebracht. Ich habe heute die Lobpreisler gebeten, dass wir am Anfang einen Song weniger singen, damit wir jetzt Zeit haben, um Gott zu begegnen. Und wir haben noch genug Zeit. Errettung, Taufe, Gemeinde. Was bedeutet das für mich? Bin ich schon dabei? Ich glaube, ich bin gerettet und taufen habe ich mich, aber in die Gemeinde will ich nicht hingehören. Ich habe heute gepredigt. Lass Gott zu dir reden, mach, was du willst. Du triffst die Entscheidung nicht. Ich darf dich nur anleiten, ich darf keinen Mensch zwingen, will ich auch nicht, wieso auch. Aber mir ist wichtig zu wissen, es ist kein Gefallen, es ist Gottes Willen, den wir tun. Amen. Es ist Gottes Willen, miteinander zu wachsen, miteinander angedockt zu sein. Und wie gesagt, wenn du nicht getauft bist, bitte melde dich nachher bei mir. Wenn du Mitglied werden möchtest, bitte melde dich nachher bei mir. Und sag, wow, ich bin dabei. Halleluja. Trage ich mein Kreuz täglich? Bin ich bereit, diese Opfer zu bringen? Bin ich bereit, Jesus zu sagen, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Ich lege meine Krone nieder. Ich lege meinen Stolz nieder, ich lege mein Leben nieder, ich lege mein Hab und Gut nieder. Und du darfst mit dem machen, was du möchtest. Ist er würdig, dass wir das tun? Ist er es wert? Also ich liebe unser Briefing vor dem Gottesdienst, wenn wir den ganzen Beteiligten den Ablauf miteinander besprechen. Und ich fange immer mit ermutigenden Worten und sage, hey, Gott hat heute was vor und das hat er mit dir vor. Er will dich gebrauchen, dich segnen und so weiter. Und ich denke, es ist gut, dass wir das auch wissen. Und dann sage ich auch den Leuten, hey, bitte gib euer Bestes, weil unser Gott das wert ist. Es ist wert, dass wir Lobpreis üben. Es ist wert, dass wir unsere Gestaltung schön machen. Er ist das mehr als wert, dass wir auch herkommen. Er ist mehr als wert. Er ist würdig, mehr als würdig. Halleluja. Und deswegen trage ich mein Kreuz täglich. Ist Gottes Willen sichtbar in meinem Leben? Erkennen die Menschen, dass ich ein Gottes Kind bin? Oder träume ich nur davon? Vielleicht in dem nächsten Mal, wenn wir nochmal von Öllampenfüllung reden, irgendwann mal kommen wir nicht drum herum, über die Geistesgaben und Geistesfrüchte zu reden, weil das zu diesen Lampen hingehört. Ich habe vorletzten Sonntag gesagt, die Bibel sagt, es gibt kein Verdammnis über die, die in Christus sind. Jesus, wenn er unsere Schuld vergeben hat, sind wir erlöst und gerettet. Er rechnet mit uns unsere Schuld nicht, das sagt die Bibel, aber unser Talent. Das, was Gott dir gegeben hat, hast du gedealt, hast du es verwaltet oder hast du es begraben? Ein Mensch mit einer gefüllten Öllampe, der verwaltet, der hat keine Angst.